Am Mikro heute für euch sind Alea und Rachel, aber nicht nur wir sind heute im Studio. Uns gegenüber sitzt Toki Schwarzkopf. Sie setzt sich unter anderem für Seenotrettungen ein, die über das Projekt Compass Collective vom Verein Grenzenlos People in Motion laufen. Und genau darüber möchten wir heute ein bisschen sprechen. Bleibt also dran, wenn euch interessiert, warum bestimmte Personen fliehen müssen, wie die Seenotrettung genau abläuft und wie die Seenotrettung diese Person unterstützt und welchen Einfluss Politik auf das Ganze auch hat. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören.
Du warst mit dem Compass Collective von Grenzenlos People in Motion unter dem Motto Das Wendland schickt ein Schiff im vergangenen Jahr 2024 im Februar und November bis Dezember mit der Seenotrettung quasi unterwegs und hast da viel erlebt und viele Erfahrungen gesammelt. Aber einfach für unsere Zuhörer da draußen, möchtest du noch mal ganz kurz erklären, was die Seenotrettung quasi in diesem Projekt macht?
Ja, gerne. Also zunächst einmal danke für die Einladung und das Interesse. Ich war, wie du schon gesagt hast, letztes Jahr zweimal auf Seenotrettungseinsätzen auf dem Mittelmeer unterwegs. Und die Ziele sind natürlich, da nachzuhelfen, wo die Politik leider versagt und Menschen auf dem Mittelmeer, auf dem Weg nach Europa, auf der Flucht leider sehr oft im Mittelmeer ertrinken. Und genau, deswegen gibt es einige private NGOs, die dort aktiv sind, um Seenotrettung zu leisten.
Es gibt ja viele Organisationen, die helfen. Die meisten haben halt irgendwo ein Büro in der Stadt. So ein Schiff ist da schon mal eine andere Nummer. Wie sieht dann eigentlich so ein bisschen so ein Alltag auf diesem Schiff der Seenotrettung quasi aus?
Also da gibt es natürlich unterschiedliche Schiffe. Es gibt Riesenschiffe, die Organisation Sea-Watch kennt ja auch jeder. Das Schiff, mit dem ich unterwegs war, war ein Segelschiff von ca. 13 Meter Länge mit einer Crew von 6 Personen. Und da ist der Alltag natürlich sehr eng getaktet, auf sehr engen Raum, unter teilweise natürlich viel Stress, je nachdem wie viele Einsätze passieren am Tag oder genau wie die Einsätze auch ablaufen. Und ja, Schiffsalltag. Letztendlich weiß nicht, ob man da vom Alltag reden kann, weil das immer sehr viele Ausnahmesituationen sind und die Zeit sehr schnell vergeht und man ja, wie gesagt, auf sehr, sehr engen Raum niemals Privatsphäre hat und es wackelt. Manchmal sind die Wellen sehr hoch. Also sehr spannend und fordernd. Körperlich sehr fordernd.
Du hast auch gerade schon die Einsätze angesprochen, die natürlich bei so einem Projekt auch dazugehören, weil sie quasi das Ziel davon sind. Habt ihr da eigentlich so einen typischen Ablauf gehabt oder war das immer wieder aufs Neue eine Herausforderung zu gucken, wie reagiere ich jetzt auf das, was kommt?
Also natürlich versuchen wir uns im Vornherein vorzubereiten. Wir haben diverse Trainings, die beinhalten, was mache ich, wenn eine Person über Bord geht? Wir simulieren Situationen, wenn wir ein Flüchtlingsboot entdecken und uns dem annähern. Wie reagieren wir? Was machen wir? Wie verteilen wir Rettungswesten? Und so weiter und so fort. Natürlich kann man sich nicht auf alle Ereignisse einstellen. Es gibt natürlich unvorhersehbare Dinge, die passieren können. Aber genau, im Vornherein versuchen wir uns natürlich so bestmöglich darauf vorzubereiten.
Du hast viel erlebt in diesen Wochen, in denen du da quasi auf dem Schiff unterwegs warst, nehme ich jetzt mal an. Gab es irgendein besonders prägendes Ereignis, wo du sagst, das beschäftigt dich heute noch?
Also besonders in Erinnerung geblieben ist natürlich der Fall im Dezember, der natürlich auch sehr groß in den Medien war. Da haben wir wirklich per Zufall, und dazu muss man sagen, das Meer ist riesig, das Mittelmeer ist groß, die Chance, jemanden zufällig zu finden, also selbst mit Koordinaten, die wir haben von Seenotfällen, ist es teilweise sehr, sehr schwierig, den Seenotfall zu finden. Ne? Und wir haben per Zufall nachts bei laufendem Motor ein circa 11-jähriges Mädchen, also die Rufe eines Mädchens gehört, das seit Tagen in Wasser getrieben hatte und haben das retten können. Also das ist natürlich nochmal unwahrscheinlicher, als Nadel im Heuhaufen zu finden. Und das hat einen sehr großen medialen Aufschrei gegeben, weil das sogar noch in den Hoheitsgewässern von Italien war. Das war direkt vor Lampedusa. Und wir konnten das Mädchen tatsächlich retten. Allerdings ist das Boot, mit dem sie gestartet ist, aus Sfax, aus Tunesien, untergegangen, Tage davor. Also die gesamte Besatzung dieses Metallboots ist untergegangen und sie war die einzige Überlebende. Und das ist natürlich besonders tragisch.
Wenn man sowas jetzt hört, das sind schockierende Eindrücke, die du da gesammelt hast und auch mitnehmen konntest. Aber wenn wir jetzt mal bei dir als Person nochmal bleiben, was motiviert dich, trotz solcher Herausforderungen dann an so einer Mission teilzunehmen?
Also ich bin ja nicht nur, ich bin eigentlich nicht aus der Seefahrtswelt. Ich bin eigentlich über den handwerklichen Part zur Seenotrettung gekommen, indem ich aktiv bei sogenannten Werfzeiten, also den Zeiten, wo die Schiffe instand gesetzt werden, repariert, gewartet werden. Genau, also da kam ich so ein bisschen in diese Seenotrettungswelt rein. Und ich weiß nicht, für mich stellt sich nicht die Frage, da draußen sterben Menschen täglich. Es sind Millionen Menschen auf der ganzen Welt auf der Flucht. Und ich finde es sehr wichtig, dass ich immer wieder aus meiner Komfortzone, aus meinem privilegierten Leben rauskomme und sehe, dass es reines Glück ist, dass ich hier sein darf und einen deutschen Pass besitze. Und für mich ist es, stellt sich die Frage einfach nicht. Ich möchte da draußen sein. Ich möchte natürlich auch deswegen in unbequeme Situationen kommen, weil es gehört dazu, um nicht zu vergessen, was für ein Geschenk es ist, dass wir in einem Staat leben können, wo wir nicht verfolgt werden, einen Pass besitzen können, der uns alles ermöglicht.
Bist du in der Zeit eigentlich mal auch in so einem Moment gelandet, wo du Angst hattest oder das Gefühl hattest, du bist gerade in Gefahr?
Ja, tatsächlich schon. Das war, naja, es gibt ein paar Situationen, wo ich natürlich auch Angst hatte. Und Angst ist natürlich ein gefährliches Gefühl. Das nimmt einem so ein bisschen die Handlungsfreiheit und oder macht einen teilweise handlungsunfähig. Aber wir sind ja auf einem sehr kleinen Segelboot unterwegs und wir haben keine großen RIPs, also diese großen Schnellboote, mit denen andere größere NGOs sich dann Flüchtlingsbooten nähern. Wir haben ein ganz kleines Plastikdinghy von, weiß ich nicht, 2,5 Meter Länge, wo, also meine Position als Crewmitglied auf dem Schiff war die Kommunikatorin. Das heißt, ich fahre mit einem Fahrer zu zweit auf diesem Dinghy zu diesen Flüchtlingsbooten raus, bei teilweise mehr oder weniger hohen Wellengang. Und man fühlt sich sehr vulnerabel. Ja, man weiß nicht, was passieren kann. Man ist mitten auf dem Meer. Man sitzt plötzlich teilweise vor über 100 Menschen, die auf einem zum Beispiel Holzboot gezwängt sitzen. Und man weiß nicht, was passiert. Die Menschen haben natürlich teilweise Panik. Das Boot kann auch jeden Moment umkippen und alle Menschen sind im Wasser. So eine Situation gibt es auch. Man weiß nie, was man vorfindet. Und klar, es gab so ein paar Situationen, da sitze ich in diesem kleinen Dinghy vor 120 Männern und denke mir so, boah, was machst du hier eigentlich?
Warum fliehen die Menschen denn überhaupt über das Mittelmeer? Was sind da so die Hauptursachen?
Also die Ursachen sind vielfältig. Es gibt Menschen, die natürlich vor Krieg flüchten. Es gibt viele Menschen, die verfolgt werden aufgrund ihrer Religion, ihrer Glaubensrichtungen oder weil sie politisch aktiv sind. Es gibt ja eben viele Menschen aus Kriegsregionen, Menschen, die Arbeit suchen. Und natürlich gibt es auch wahnsinnig viele Menschen, die aufgrund des Klimawandels flüchten müssen. Und auf der Suche nach einem besseren Leben, nach Sicherheit.
Wenn wir jetzt bei Migration oder Migration übers Mittelmeer sind, welche Rolle spielt denn die EU bei der Steuerung der Migration über das Mittelmeer?
In erster Linie ist es ja so, dass jeder Mensch Asyl beantragen darf. Gerade Menschen, die aus, ich habe es ja gerade auch im Deutschlandfunk gehört, es gibt Kriege im Sudan, es gibt schlimme Bürgerkriege in ganz Afrika und an so vielen Orten der Welt. Und solche Menschen dürfen eigentlich bei uns Asyl beantragen und dürfen nicht abgewiesen werden. Und sie dürfen auf legalen Wege eigentlich Asyl beantragen. Leider verfolgt Europa, also nicht nur Europa, aber wir bleiben jetzt vielleicht mal bei Europa, eine sehr, eine sehr geschlossene Haltung gegenüber Flüchtenden. Und es gibt einfach keine legalen, sicheren Fluchtwege, weswegen Menschen unglaubliche Routen auf sich nehmen, die tödlichsten Wege auf sich nehmen, zum Beispiel die Mittelmeerroute, um nach Deutschland zu gelangen, weil es eben keine sicheren Fluchtwege gibt.
Du hast in unserer Vorbesprechung auch Dinge wie Menschenrechtsverletzungen angesprochen. Eine Frage, die daran anknüpft: Was sind die größten politischen Hindernisse für eine menschenwürdige Flüchtlingspolitik?
Die Hindernisse sind genau die Weichen, die wir in der Politik gestellt haben. Die EU hat eine sehr rassistische Politik. Es gibt Flüchtlingsabkommen innerhalb der EU, die es Menschen quasi unmöglich machen, auf legalen Wege herzukommen. Ich meine, das Ziel der EU ist ja, diese Flüchtlingsströme einzudämmen. Wir wollen diese Menschen hier nicht haben. Und deswegen gibt es alle möglichen Formen und Regelungen, die eingeführt werden, damit es den Menschen schwer gemacht wird. Also zum Beispiel Frontex kann man da ansprechen. Das ist eine europäische Agentur, die gegründet wurde. Es gibt diverse Abkommen mit Tunesien, mit Libyen, wo unheimlich viele Gelder fließen. Also letztendlich unsere Steuergelder, und das sind Milliardenbeträge, die zur Grenzsicherung eingesetzt werden, damit Menschen hier nicht fliehen können. Immer unter dem Deckmantel, den Menschenschmuggel und die Schmuggler einzudämmen. Aber letztendlich dienen sie nur dazu, dass die Menschen gar nicht erst hierher kommen können, um Asyl zu beantragen. Ja, deswegen ist auch die Seenotrettung nicht gewollt, weil man nicht möchte, dass die Menschen es überhaupt hierher schaffen und dann berechtigterweise Asyl beantragen können. Wir unterstützen lieber libysche Milizen, tunesische Milizen oder an anderen Stellen, um zu verhindern, dass die Menschen überhaupt herkommen wollen. Das ist eine Externalisierungspolitik. Ne? Man will hier in Deutschland ja bitte Menschenrechte, aber sobald die den deutschen Boden verlassen, gibt es die nicht mehr. Und erst recht nicht für Menschen, die keinen deutschen Pass haben.
Was müsste sich dann politisch ändern, um eben langfristig auch mehr humane Lösungen zu finden?
Das ist eine vielschichtige Frage, aber letztendlich können wir alle Gesetze streichen, die wir in Form von GEAS, also diesem europäischen diesen Asylrechtsreform beschlossen haben, oder auch eben das Rückführungsverbesserungsgesetz. Das klingt alles total schick. Aber ja, letztendlich verfolgen wir eine Politik des Ausschließens. Man hat damals, was war das, 2014, von der großen Flüchtlingskrise geredet. Das wurde ja uns in den Medien irgendwie deutlich gemacht. Wir werden überrannt und dramatisch dargestellt, als der Krieg in der Ukraine ausbrach. Plötzlich war das alles möglich. Plötzlich konnten wir die Menschen integrieren, wir konnten denen hier Arbeit geben, wir konnten die Menschen ja hier unterstützen. Und also es ist möglich, aber es ist halt nicht gewollt. Es ist ein System der Ausbeutung, es ist ein System der Unterdrückung unter vielen Deckmänteln des: Wir haben nicht genügend Geld, wir können nicht alle Menschen aufnehmen. Das ist alles Schwachsinn.
Das sind ja ziemlich wichtige Themen oder ziemlich wichtige Punkte, die du ansprichst, über die, glaube ich, auch manche da draußen gar nicht unbedingt Bescheid wissen. Wie kann man denn deiner Meinung nach das Bewusstsein eben für genau Seenotrettung und diese Themen auch in der Gesellschaft stärken und fördern, dass sich da dann letztendlich auch was verändert?
Ich finde es eine schwierige Frage, weil ich selber das so wenig nachvollziehen kann, dass viele Menschen nicht diese Empathie und diese Solidarität verspüren. Mir ist einfach persönlich klar, dass all diese Menschen, die fliehen vor irgendwas, also welcher Mensch würde nicht vor Folter, vor Vergewaltigung, vor Menschenhandel, vor all diesen furchtbaren Dingen oder einfach schlicht auf den Wunsch hin, ein besseres Leben zu haben und auch diesen Reichtum, den wir hier genießen zu haben, das ist ein völlig natürliches Phänomen. Und nicht zu verstehen, dass, dass es reines Glück ist, dass wir hier leben. Und die Lösung für das Ganze, nenne ich es mal, ja nicht ist, nach unten zu treten, Menschen auszuschließen, sondern auch verstehen, dass ein Reichtum, den wir haben, der baut ja auch auf darauf, dass wir diese Länder ausbeuten. Diese ganzen Fluchtursachen, da haben wir ganz viel mit zu tun. Das sind alles ehemalige kolonisierte Länder. Das sind Länder, die weiterhin ausgebeutet werden aufgrund ihrer Bodenschätze. Die Menschen fliehen ja nicht ohne Grund. Und da finde ich es ganz wichtig, solidarisch zu bleiben und zum Beispiel auch die Seenotrettung zu ermöglichen. Also wir sind ja nur dort unterwegs, weil die staatlichen Akteure es nicht mehr schaffen.
Wie genau findet sowas statt? Was passiert da?
Also in erster Linie findet man ab und zu natürlich auch zufällig Seenotfälle, aber meistens bekommen wir Unterstützung entweder aus der Luft. Es gibt verschiedene, auch zum Beispiel von der Sea-Watch, ein Aufklärungsflugzeug oder Pilot Volontaire, das ist eine französische Organisation. Genau, das sind quasi Flugzeuge aus der Luft, die uns Seenotfälle melden. Ab und zu, oder in den meisten Fällen bekommen wir eigentlich von Alarmfon. Das ist ein ganz toller Verein. Die machen quasi die Koordination. Nee, andersrum. Die nehmen Anrufe von Seenotfällen entgegen. Ne? Das ist wirklich eine Telefonnummer, die kann man Tag und Nacht erreichen. Und da können Menschen in Seenot sich melden, ihre Koordinaten schicken und Alarmfon meldet es dann zum Beispiel in NGOs wie uns. Und daraufhin machen wir uns auf den Weg. Das kann manchmal einen Tag dauern, das kann ein paar Stunden sein, je nachdem, wie weit entfernt man ist. Und dann fährt man raus. Wenn man den Seenotfall gefunden hat, was manchmal auch sehr schwierig ist, man glaubt gar nicht, wie sogar mit genauen Koordinaten es manchmal unmöglich ist, so ein Schiff zu finden. Gerade nachts, ein kleines Schlauchboot inmitten der Wellen, ist es sehr, sehr schwierig. Und dann versuchen wir erstmal die Situation einzuschätzen. In den Fällen von uns, da bin ich dann mit dem Dinghy und der dingifahrenden Person rausgefahren, um die Situation einzuschätzen, hat das Schlauchboot oder was auch immer schon Wasser, wie viele Menschen sitzen drin, sind Babys an Bord und wie ist die Situation, ne? Ob die Menschen in Panik sind. Ja. Und danach versuchen wir, das ist ein Boat-Spotting-Projekt, Compass Collective. Das heißt, wir haben eigentlich nicht die Kapazitäten, sehr viele Menschen aufzunehmen. Das heißt, in erster Linie versuchen wir, erste Hilfe zu leisten, Rettungswesten auszuteilen, gegebenenfalls Wasser und funken dann Hilfe an und hoffen, dass die italienische Küstenwache uns hilft. Und in Notfällen, wo es nicht anders geht, nehmen wir die Menschen auf.
Ich weiß ja nicht, wie lange du dieses ganze Thema schon verfolgst, aber hast du irgendwie ein Urteil darüber, wie sich das Thema Seenotrettung und Boatspotting in den letzten Jahren verändert hat? Oder findest du, dass es sich verändert hat?
Es hat sich auf jeden Fall verändert. In den ersten Jahren waren sehr viele große Schiffe unterwegs, die zwar nach wie vor unterwegs sind, aber leider haben die Regulierungen der EU Effekte gezeigt, dass es die großen Schiffen fast komplett unmöglich macht, noch unterwegs zu sein. Also gerade erst kürzlich haben wir ein Schiff in Anführungsstrichen verloren, die Gero Barents von Ärzte ohne Grenzen. Es wurde vor 1-2 Jahren ein Gesetz erlassen in Italien, das besagt, dass wenn man einen Seenotfall hat und die Menschen aufnimmt, egal ob es eine Person oder 10 oder 100 sind, bekommt man einen Hafen zugewiesen, einen sogenannten sicheren Hafen und muss den ansteuern. Ich darf keine weiteren Rettungen mehr machen. Und das steht natürlich komplett in Konflikt mit dem Gesetz, dass man natürlich Menschen in Seenot Hilfe leisten muss. Das heißt, auch wenn ich ein zweites Boot entdecke, was Hilfe braucht, muss ich laut den Italienern den mir zugewiesenen sicheren Hafen ansteuern. Und das sind immer sehr, sehr weit gelegene Häfen, das mit dem Ziel, diese NGOs aus dem Verkehr zu ziehen. Die Menschen sind dann mit die Crew ist dann mit traumatisierten Menschen unterwegs, die tagelang auf der Flucht waren oder schon seit Jahren, retten diese, müssen dann noch 2 Wochen lang irgendwo an einen sehr weit entlegenen Hafen ansteuern, anstatt auf Lampedusa die Menschen rauslassen zu dürfen. Und das ist nur ein Beispiel für Gesetzeslagen, die es unheimlich schwer machen, für große Schiffe gerade adäquat Seenotrettung leisten zu können. Das ist ja auch unheimliche Gelder, die da reinfließen und alle Spendengelder. Und genau, deswegen geht der Trend, sage ich jetzt mal, hin zu kleineren Schiffen, um schneller zu sein und eher eine Art Boat Spotting zu machen. Das heißt, zu versuchen, die Seenotfälle überhaupt zu detektieren, die Menschen zu stabilisieren und Hilfe zu rufen und dann weitermachen zu können, dass man eben nicht wochenlang wieder aus dem Verkehr gezogen wird. Genau.
Das klingt ja schon mal nach sehr großen Steinen, die einem da in den Weg gelegt werden. Aber wenn wir jetzt gerade mal in die Richtung noch weiterschauen, gibt es da irgendwelche großen Hindernisse, die du siehst, die eben dafür sorgen, dass NGOs starke Schwierigkeiten dabei haben, Menschen aus dem Mittelmeer zu retten?
Zudem fällt mir noch ein, das Rückführungsverbesserungsgesetz, was im letzten Jahr erlassen wurde, erschwert nicht nur die rechtliche Lage für AsylbewerberInnen in Deutschland, sondern auch die Lage der SeenotretterInnen. Bisher konnte man angeklagt werden oder belangt werden dafür, dass man für Geld, also für eine Gegenleistung Menschen rettet. Also es soll natürlich die Schmuggler eindämmen. Mit dem Rückführungsverbesserungsgesetz ist mittlerweile aber auch möglich, Menschen, die daraus keinen, also uneigennützig das machen, und das zielt ja auf NGOs hin. Also man kann auch solche Menschen anklagen des Menschenhandels, ne? Und das ist perfide, dass Menschen, die einfach nur aufs Meer gehen, um Menschen vorm Ertrinken zu retten, rechtlich verfolgt werden können, ne?
Wenn wir schon beim Thema perfide sind, es gibt ja immer wieder Stimmen, die laut werden und behaupten, dass Boatspotting oder Seenotrettung sogar eine Art Pull-Faktor darstellen, weil die Menschen dann mit dem Wissen aufs Meer gehen, dass sie im schlimmsten Fall gerettet werden können. Wie siehst du das Thema?
Also das ist eine komplett absurde Darstellung und eine Verzerrung. Es gibt viele ForscherInnen, die schon, die genau das untersucht haben. Es ist kein Pull-Faktor, definitiv nicht. Die Menschen, es ist nach wie vor die tödlichste Flüchtlingsroute. Nicht umsonst sterben täglich dort Menschen, und die Menschen machen sich gewiss nicht auf den Weg oder mehr auf den Weg übers Mittelmeer, weil sie eben hoffen, von NGOs gerettet zu werden. Also die Fluchtursachen die werden ja nicht plötzlich verschwinden, nur weil wir Menschen auf dem Mittelmeer ertrinken lassen. Es verstärkt nur das Sterben. Und die Erschwerung der Seenotrettung hat in den letzten Jahren ja den Effekt, dass es viel mehr Todeszahlen gibt. Die Menschen, durch unsere Externalisierungspolitik werden Menschen aktiv in Libyen, in Tunesien, in Internierungslagern festgehalten, gefoltert, verkauft, vergewaltigt. Und diese Menschen werden natürlich fliehen, egal ob sie, ne, es gibt so viele Menschen, die danach interviewt wurden und gesagt haben, es ist mir egal, ob ich sterben werde, ich bin eh schon tot, aber ich werde niemals aufgeben, irgendwie mein Glück zu versuchen. Egal, ob ich in der Wüste dann sterbe oder auf dem Mittelmeer ertrinke. Aber es gibt nun mal keinen anderen Weg für diese Menschen.
Wenn man das jetzt so von dir hört, das sind schockierende Sachen. Und ich glaube, die meisten Menschen wissen es sogar. Es verschwindet nur immer wieder aus unserem Bewusstsein, auch einfach, weil man nicht mehr so viel davon hört. Und genau, um darum anzuknüpfen, was glaubst du eigentlich, spielen Medien für eine Rolle bei der Wahrnehmung der Flüchtlingskrise im Allgemeinen?
Ja, das ist auch eine schöne Frage. Es ist sehr aus der Medienwelt verschwunden, das Thema Seenotrettung. Das war 2014 ganz groß, und ich glaube, die Medien spielen eine sehr große Rolle, insofern, dass sie das Ganze sehr aufblasen. Es wird dargestellt, als würden wir hier überrannt werden in Deutschland von Flüchtlingen, als wäre das eine Krise für uns. Trotzdem sehe ich, wie plötzlich Milliarden von Geldern locker gemacht werden für unseren Grenzschutz, um Menschen auszuschließen. Und dafür wird in Kauf genommen, dass Menschen gefoltert werden und Milizen unterstützt werden, die eben ganz massiv Menschenrechtsverletzungen machen. Und das ist kein Geheimnis. Es gibt Untersuchungen, die werden verdeckt, die werden nicht veröffentlicht von der EU. Es gibt von so vielen unabhängigen Stimmen Berichte und Zeugenberichte, und es gibt Videoaufnahmen, wie die Menschen gefoltert werden. Und trotzdem wird das ignoriert. Und ich finde, dass die Medien natürlich auch der Politik folgen, die immer rechter wird. Nach dem Fall zum Beispiel, als wir das 11-jährige Mädchen gerettet haben, hat Meloni in einem Interview gesagt, naja, dass Menschen wie dieses Mädchen über das Mittelmeer fliehen, es ist Ergebnis davon, dass eben Menschenschmuggel betrieben wird, der ja von der EU gewollt ist, weil wir wollen ja nicht, dass die Menschen überhaupt zu uns kommen. Und das hat sie noch gesagt, dass wir NGOs nicht bereit wären, mit den Behörden zu kooperieren, was natürlich eine komplett falsche Wahrnehmung ist. Und das ist eine verzerrte Darstellung. Also ich glaube, dass die, dass viele Menschen auch in Deutschland deswegen Angst haben und ihnen suggeriert wird, dass das Problem daran liegt, dass ja, vielleicht unsere Armut von manchen Menschen in Deutschland hervorgeführt wird durch Flüchtlinge, die hierher kommen. Dabei sind die gewiss nicht das Problem. Und ich glaube, da könnte viel mehr kritischere Berichterstattung stattfinden, was auch mehr Solidarität hervorrufen würde bei den Menschen.
Um für den Blog jetzt vielleicht noch irgendwas Positives zu finden, was in diesem Themenbereich ziemlich schwierig ist. Puh. Aber gibt es irgendwie positive Entwicklungen oder kleine Erfolge, die Hoffnung geben?
Ja, das ist eine gute Frage. Mir gibt die Arbeit in der NGO-Welt mit anderen AktivistInnen sehr viel Mut, weil ich sehe, es gibt doch noch viele Menschen, die etwas tun wollen, die nicht wegschauen wollen. Aber ja, ich muss ehrlich sagen, mich entmutigt die derzeitige Politik, die letzten Wahlergebnisse, mich, ja, viel Positives kann ich da leider nicht berichten.
Warum wird Seenotrettung denn kriminalisiert, anstatt zum Beispiel staatlich unterstützt?
Ja, wie schon vorher angesprochen, wollen wir ja gar nicht, dass diese Flüchtlinge kommen, ne? Also die Politik will ja verhindern, dass diese Menschen kommen. Deswegen wird auch die rechtliche Lage insofern verändert, um diese Seenotrettung zu erschweren.
Welche Verantwortung trägt dann zum Beispiel Deutschland konkret in der Migrationspolitik?
Naja, unsere Verantwortung ist, finde ich, schon nicht heuchlerisch von Menschenrechten zu reden, die wir hier in Deutschland wahren wollen, und Demokratie, wenn das letztendlich ein Privileg ist, was nur Menschen mit deutschen Pässen vorbehalten ist und die am besten noch weiß sind und kein Kopftuch tragen. Unsere Verantwortung ist, dass wir legale Fluchtwege schaffen, um zu verhindern, dass Menschenrechtsverletzungen passieren können. Also beispielsweise unser Flüchtlingsabkommen mit Tunesien. Also wir haben den, oder auch Libyen. Wir, die EU und auch Deutschland, finanzieren, trainieren die dortigen Küstenwachen, die ganz eng mit Schmugglern und den Milizen oder teilweise sogar einer dasselbe sind. Wir unterstützen diese Personen mit massiv vielen Geldern, anstatt zu sehen, dass wir damit eigentlich die Fluchtursachen noch verschärfen und in Kauf nehmen, dass Menschenrechte massiv mit den Füßen getreten werden, auf eine Weise, die wirklich furchtbar ist. Also so allein die Videos zu sehen von den Menschen dort, das ist traumatisierend. Und es gibt Menschen, die erleben das, die sind dort. Und ja, unsere Verantwortung ist, finde ich, schon zu gucken, in was für einem Deutschland wollen wir leben. Wollen wir auch in einem totalitären Staat leben, wo nur wenige Menschen Privilegien haben, in einem rassistischen Staat? Davon sind wir eigentlich weg und waren sehr froh, weg zu sein. Das war auch ein sehr langer Weg. Und ich finde, ja, wir sollten uns Gedanken machen, was für ein Land wollen wir leben, wie solidarisch wollen wir sein und was bedeutet Demokratie eigentlich?
Bei dem Punkt legale Migration spielt ja, wie gesagt, Politik auch mit rein. Welche politischen Maßnahmen wären denn nötig, um die Fluchtursachen tatsächlich zu bekämpfen? Beziehungsweise gibt es eine realistische Maßnahme, die zum Beispiel sofort umgesetzt werden könnte? Oder vielleicht sogar mehrere?
Also das ist auch eine sehr, sehr komplexe Frage natürlich. Nicht umsonst scheitert auch scheitern diese Entwicklungshilfeprogramme seit vielen Jahren. Aber naja, ich glaube, es ist letztendlich die Realisierung, dass unser kapitalistisches System natürlich auf der Ausbeutung basiert. Also uns geht es so gut, weil es anderen Menschen schlecht geht. Das ist eine einfache Rechenaufgabe. Es kann sich, ist ja auch kein Geheimnis. Und wir könnten, also zum einen, wenn man eingeht auf unsere Kooperation mit irgendwelchen Transitländern wie Tunesien oder Libyen und auch unseren Einfluss in den Sudan, wir können besser darauf achten, wo unsere Gelder hinfließen. Also es wird nicht gewollt letztendlich, aber das wäre schön, wenn wir das tun und auch sehen, dass all die Fluchtursachen wie ein ganz konkretes Beispiel, deutsche oder europäische Fischtrawler, die vor westafrikanischer Küste die Fischgründe leer fischen und die einheimischen Fischer dort nichts mehr zu beißen haben, ne? Keine Grundlage zum Leben mehr haben und fliehen müssen. Und letztendlich kommt das alles auf uns zurück. Also selbst wenn man es aus dem egoistischen Blickwinkel betrachtet, sollten wir mehr eine Politik betreiben, und die Länder nicht so ausbeuten, weil dann würden die Menschen auch nicht in Scharen zu uns fliehen. Und diese, ja, ich würde es nicht Flüchtlingskrise nennen, sondern eine Ungerechtigkeitskrise, die wird früher oder später auf uns zurückkommen und das kann nicht ewig so gut gehen.
Wie ihr seht, es gibt auf jeden Fall also Verbesserungsmöglichkeiten. Gibt es denn Länder, die als Vorbild für uns da dienen können, für eine bessere Asylpolitik, an denen wir uns ein Beispiel nehmen können?
Also im europäischen Raum fällt mir da spontan ehrlich gesagt nichts ein. Ich kenne eigentlich nur Länder, in denen es sogar noch restriktiver vorgeht. Ich habe das Gefühl, dass in Spanien recht viele Menschen aufgenommen werden, aber da muss ich wirklich sagen, da passe ich, das weiß ich nicht. Ich weiß nur von Ländern, wo es noch schlimmer zugeht. Also skandinavische Länder, die so gut wie gar keine Menschen aufnehmen. Und Griechenland nimmt zwar in europäischen Ländern prozentual am meisten auf die Einwohnerzahl auch gerechnet. Dort haben die Menschenrechte aber noch weniger Wert. Ne? Aber deswegen wieder mein Appell, da wollen wir doch gar nicht hin in Deutschland. Das müssen wir uns bewahren und deswegen auch bei uns anfangen und verhindern, dass wir so rechtlose Staaten werden wie in anderen Ländern.
Ja, vielen Dank dir, Toki. Gibt es denn noch irgendwas, was du loswerden möchtest, was du den Zuhörern noch mitgeben möchtest, was du unbedingt sagen möchtest?
Ja, versuche ich mal. bleibt solidarisch, bleibt menschlich und man kann an so vielen Stellen anknüpfen. Man muss nicht aufs Mittelmeer fahren und dort Menschen aktiv retten. Man kann an so vielen Stellen bei uns zu Hause anfangen, indem man keine Parteien wählt, die menschenverachtende Politik machen, indem man Menschen mit Migrationshintergrund unterstützt und mit Menschen darüber redet. Es gibt, glaube ich, sehr viel Stellen, in denen wir im Alltag anknüpfen können.
Vielen Dank.